Ein herzliches Willkommen bei Die Quotenfrau, Fluch oder Segen. Dein Empowerment-Podcast von Frauen für Frauen. Mit wertvollen Karrieretipps, spannenden Insights und neuen Ideen. Mein Name ist Ursula Helmel und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Grüß euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Quotenfrau aus Wien, aus einem, kann man sagen, fast Studio. Warum, sage ich euch gleich, denn ich habe die liebe Nina Kaiser bei mir zu Gast. Die habe ich letztes Jahr im Sommer kennenlernen dürfen. Und Nina Kaiser ist Geschäftsleiterin von ProSieben, Sat.1 und Puls 4, Co-Founderin vom 4 Game Changers Festival, das jetzt seit 2016 zum 8. Mal stattfindet. Und ich freue mich sehr, dass ich heute da sein darf und dass du dir Zeit nimmst. Hallo Nina.
Ich freue mich sehr über die Anfrage und mache das sehr, sehr gerne. Hallo liebe Ursula.
Liebe Nina, du hast dich entschieden für One Layer Deeper. Was ist der Sinn des Lebens für dich? Was bedeutet das für dich, am Leben zu sein?
Ja, das bedeutet eigentlich alles, weil ich ja das nicht kenne, was sonst wäre, wenn ich nicht am Leben wäre. Ob ich dann in einem anderen Leben wäre oder ob ich ein Tier wäre oder eine Pflanze oder was auch immer. Urschwierige Frage. Und ich befasse mich in letzter Zeit sehr häufig damit, weil ich letztes Jahr einen sehr wichtigen Menschen in meinem Leben verloren habe. Und dann stellt man sich die Frage, häufiger als im normalen Alltag, würde ich sagen. Und ich finde, das Leben ist echt alles. Das ist uns geschenkt worden von unseren Eltern. Wir sind nicht gefragt worden und wir sind dann entstanden durch ein, wie ich finde, biologisches Wunder, wenn sich zwei Menschen lieben und zusammentun und sie für Nachwuchs sorgen. Und drum bedeutet mir das Leben ganz, ganz viel. Und der Sinn dahinter, die Sinnfrage stellt man sich so häufig, finde ich. Was gibt mir Sinn im Leben? Und für mich ist, je älter ich werde, und jetzt habe ich doch schon das zweite, wie sagt man das? Also ich habe die 5 davor stehen. Das ist eigentlich arg, aber irgendwo auch nicht, weil die Alternative wäre, nicht älter zu werden. Und das würde ich auch nicht wollen. Insofern, je älter ich werde, umso weiser werde ich irgendwie für mich auch, für mich persönlich zumindest. Und der Sinn ist irgendwie, was Gutes zu tun und was Gutes zu hinterlassen und zu versuchen, sich jeden Tag in der Früh in den Spiegel schauen zu können und stolz auf sich zu sein, sich nichts vorwerfen zu müssen, irgendwie mit dem Gefühl, morgens aufzustehen, ich habe gestern wem einen Gefallen getan, ich habe gestern mich bei wem bedankt, ich habe was Gutes bewirkt. Und da geht es wirklich oft um kleine Sachen, manchmal aber auch um größere. Und letzten Endes, ja, sehe ich ganz viel Sinn gerade in meinem Leben. Ich bin selber Mama, das erfüllt mit ganz viel Sinn, irgendwie zu sehen, wie da ein weiteres Leben ranwächst, dass man irgendwie versucht, auf den richtigen Weg zu bringen, die richtigen Werte mitzugeben und all das, was man selber erfahren hat oder was ich glücklicherweise durch meine Eltern erfahren konnte, dem mitzugeben. Und natürlich ist mein Sinn, dieses Kind ordentlich, bis es dann erwachsen ist, der Felix ist 8 jetzt, ins Leben zu bringen und zu führen und ihn da bestmöglich zu begleiten und zu beraten. Aber mein zweiter Sinn ist mein beruflicher Sinn und das, womit ich eigentlich aktuell 99% der Woche, aber in nicht so ganz so naher Zeit zum Festival, eher so die 80%, glaube ich, würde ich sagen, befasse ich mich mit meinen joblichen Dingen und drum möchte ich da auch einen Sinn haben. Und drum habe ich mir vor eben 8 Jahren oder 9 Jahren schon, Covid hat, musste man ein Jahr aussetzen, habe ich mir das 4 Game Changers Festival ausgedacht. Und da geht es drum, Menschen zusammenzubringen, die die Welt zum Positiven verändern wollen. Und das erfüllt mich mit sehr viel Sinn, diese Menschen auszuforschen, einzuladen, mitzudiskutieren, zu uns zu kommen, ihre Ideen zu teilen, und zwar generationenübergreifend und branchen- und industrieübergreifend, Menschen zusammenzubringen, die die Welt zum Besseren verändern wollen. Und das ist für mich der Sinn des Lebens, damit wir alle, die wir am Leben sind, eben auch mehr Sinn haben und mehr Gutes empfinden und spüren.
Dankeschön, da sind wir jetzt schon ganz tief drinnen gewesen. Und trotzdem mache ich doch einen Step heraus, und zwar möchte ich dich fragen, du hast gesagt, du möchtest dich in den Spiegel sehen können und du möchtest auch stolz sein auf dich. Worauf bist du zurzeit stolz?
Ich bin stolz, dass ich meinen doch sehr anspruchsvollen Alltag, nämlich mit sehr viel Arbeit und meine familiären Verpflichtungen will ich es gar nicht nennen. Es ist familiäre Mast. Ich habe eine Familie, ich habe einen entzückenden Mann, einen tollen Sohn, dass ich das gemeinsam unter einen Hut bekomme. Und zwar so, dass wir alle happy sind damit. Manchmal zu wenig Zeit, logisch für die Familie, aber doch schaffe ich es, auch die erweiterte Großfamilie, mein Dad, der dankenswerterweise noch lebt mit fast 83, mein Bruder und seine Frau, meine Nichten, ich bin Patentante von so vielen, dass ich dem genug Zeit schenken kann, trotz meines anspruchsvollen Jobs, da bin ich sehr stolz drauf. Ich bin stolz auf tolle Freundschaften, die sich über Jahrzehnte schon erstrecken bei mir. Ich habe meine Mädelrunden noch aus der Schulzeit und Studienzeit. Und das sind qualitätsvolle Zeiten, die ich mit diesen für mich sehr wertvollen Menschen verbringen kann. Und ich bin natürlich auch stolz, was ich mit dem For Game Changers Festival gemeinsam mit meinem Team erreiche und jeden Tag irgendwie bestätigt bekomme durch Partnerschaften, die wir haben, durch Sponsoren, durch Speaker, die zu uns kommen, durch Startups, die wir fördern, weil wir sie zusammenbringen mit Corporates. Das erfüllt mich mit ganz, ganz viel Glück und Stolz. Ja, und als Letztes bin ich stolz, dass ich es trotzdem schaffe, mich einigermaßen vernünftig zu ernähren und jeden Tag Sport zu machen.
Dankeschön. Eine Frage, die ich immer stelle in meinem Podcast, ist die Quotenfrage. Wie schaust du da drauf? Braucht man es nicht? Wieso braucht man es oder warum auch nicht?
Ah, das ist auch so eine schwierige Frage. Und auch meine Meinung dazu wechselt mitunter. Ich bin überhaupt so ein Mensch. Ich stehe morgens auf und nur weil ich gestern was so gemacht habe, heißt es nicht, dass ich es wieder so mache. Und ich sage auch immer dieses, weil wir es immer schon so gemacht haben, machen wir es weiter. Das ist überhaupt nicht meine Philosophie. Ich finde, man muss sich permanent hinterfragen. Man muss die Dinge, die man denkt, auch immer mal wieder challengen. Man lernt so viel durch die Next Gen, man lernt so viel durch Kolleginnen und Kollegen, durch Freunde, durch Erlebnisse, durch News, die einen erreichen. Deswegen muss man das immer nochmal auf den Prüfstand stellen. Und deswegen diese Quotenfrage, ich bin hin und her gerissen. Auf der einen Seite bin ich einfach Mensch und habe von meiner Mami gelernt, jeder Mensch hat's verdient, mit derselben Würde behandelt zu werden. Egal aus welcher sozialen Schicht ich komme, egal welche Bildung ich genossen habe, egal was für eine Position ich habe in irgendeinem Unternehmen oder für irgendeinen Staat oder für irgendeine Institution. Es ist wurscht, sondern wer ich bin zählt und nicht was ich bin, macht mich als Mensch aus. Und drum denke ich mir, sind wir irgendwie alle Menschen und auch irgendwie sollten wir alle gleich behandelt werden. Heißt, für gleiche Arbeit, gleichen Lohn bekommen und für gleiche Errungenschaften auch die gleichen Chancen der Promotion bekommen. Und das sollte man nicht abmessen wollen anhand von Quoten. Und es muss 50% Frau und 50% Mann sein. Und es muss so und so viel Prozent divers sein und so viel Prozent inklusiv sein und. Ich finde, Menschen gehören eingesetzt anhand ihrer Fähigkeiten und dem Beitrag, den sie leisten können. Und da sind's nicht immer die Studierten, die aktuell die Top-Manager sind nicht immer unbedingt die beste Wahl für diverse Positionen. Und jetzt kommen wir zur Quotenfrage, weil da geht's ja in erster Linie um die Frauenquote, nehme ich mal an. Und ja, ich denke mir schon oft, wenn wir sie hätten, wären wir erfolgreicher, weil dann müsste man Dinge schneller ändern. In einigen Bereichen gibt es sie und da hat sich tatsächlich ja einiges getan, wenn ich das richtig mitbekommen habe über die vergangenen Jahre. Das ist vor allem in öffentlichen Bereichen. Aber wenn man sich anschaut bei börsennotierten Unternehmen zum Beispiel, wie schlecht die Frauenquote noch ist in Vorständen oder auch in Aufsichtsräten. Jetzt aktuell tun sich ein paar Dinge, aber solange wir dieses Quotenmast nicht haben, weiß ich nicht, ob sich's ändert. Insofern, ich denke mir immer, ich möchte nicht die Quotenfrau sein, auch wenn ich weiß, ich bin das manchmal bei Einladungen zu irgendwelchen Paneldiskussionen oder Runden, dann nehmen sie mich, weil ich halt eine Frau bin und dann haben wir die Frau da drauf und weil sie auch ganz lustig ist und redet, wie ihr die Schnauze gewachsen ist. Aber die möchte ich eigentlich in einem Job, für den ich bezahlt werde, möchte ich nicht promoted werden, weil eine Quote erfüllt werden muss und ich erfülle diese Quote. Sondern ich möchte promoted werden für meiner selbst willen und für das, was ich kann und was ich darstelle und was ich dem Unternehmen bringe. Insofern, ja, ich kann die Frage nicht beantworten mit Ja oder Nein. Das schwankt von Tag zu Tag.
Dankeschön. Erzähl uns ein bisschen was von Danina Kaiser. Wer bist du, woher kommst du und wie hat es dich zu einem großen Medienhaus verschlagen?
Ich bin die Nina, ich bin Piefke von Geburt, aber im Herzen eine Österreicherin mittlerweile, nachdem ich seit über 33 Jahren hier wohnen darf. Ich bin in Dortmund zur Welt gekommen. Ich bin viel umgezogen. Ich bin ein Vorstandskind. Mein Dad war im Vorstand eines Stahlunternehmens und wir sind so alle 3, 4, 5 Jahre haben wir Wohnort gewechselt. Das war nicht unbedingt leicht in der Jugend, aber hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin, nämlich flexibel und man lernt dazu durch jede dieser Veränderungen. Ich musste dann mit 17 meine Koffer packen. 17, schwieriges Alter, gerade in der Pubertät, das erste Mal verliebt oder gerade raus aus der Pubertät, erste Mal verliebt und dann über die Landesgrenzen zu ziehen nach Österreich. Das war schon ein Schock, als meine Eltern mir das eröffnet haben damals. Und unterm Strich muss ich sagen, aus heutiger Sicht, ich bin ihnen für kaum was dankbarer als für den Move, weil ich so wahnsinnig happy bin hier in Österreich und hier seit über 33 Jahren jetzt leben darf, vor allem im schönen Wien, die Stadt liebe ich. Ich bin ganz normal zur Schule gegangen, ich bin sehr behütet aufgewachsen, ich habe tolle Eltern, die damals schon sehr modern waren, die allein schon in der Namenswahl von meinem Bruder und mir, wir heißen Nina und Philipp, sich für Namen entschieden haben, die in Europa international gut auszusprechen sind und wo man nach Spanien, Italien, Frankreich, Skandinavien gehen kann und keiner tut sich schwer mit diesen Namen. Das fand ich fortschrittlich. Ich bin 72 geboren. Da haben andere noch nicht an EU und an diese Internationalisierung gedacht, glaube ich. Ich bin eben gut situiert aufgewachsen. Mein Dad hat sehr hart gearbeitet, meine Mom auch. Die haben uns dieses Prinzip Leistung immer vorgelebt und von nichts kommt nichts und man muss was lernen, man muss eine Ausbildung genießen und dann kann man sich auch irgendwie alles erlauben und ermöglichen. Aber dahinter steht auch echt Leistung. Und so habe ich die Schule dann fertig gemacht hier in Österreich, Matura in Linz, im schönen Linz in Oberösterreich, bin dann nach Wien zum Studieren, habe WU studiert, konnte mir da auch ein bisschen mehr Zeit lassen. Mein Dad hat immer gesagt, er konnte sich keine Zeit lassen bei seinem Studium, weil seine Eltern nicht so gut situiert waren. Und er hat gesagt, nimm dir die Zeit, das sind die entscheidendsten Jahre, wo du auch Spaß haben kannst, wo du ins Ausland gehen solltest, Sprachen lernen solltest. Und du musst das nicht unbedingt jetzt in dieser Mindeststudienzeit machen. Daran habe ich mich gehalten. Ich glaube, ich habe, ich weiß nicht, 10 oder 11 Semester für Handelswissenschaften gebraucht, habe das dann absolviert, habe aber parallel dann schon begonnen zu arbeiten, habe viele Praktika gemacht, war viel im Ausland, habe in fast ein ganzes Jahr in Spanien gelebt, immer mit Unterbrechungen, weil zwischendurch musste ich auch mal studieren. Ich habe Französisch gelernt, ich war in Amerika ein Jahr, ich habe echt viel gesehen, Gott sei Dank, weil heute komme ich zu viel zu wenig. Und nach dem Studium, ja, habe ich bei einer PR-Agentur gearbeitet damals für Investor Relations. Das hat mir gut gefallen, bis auf, dass diese börsennotierten Unternehmen und diese Kapitalmarktkommunikation, wie man so schön sagt, war mir ein bisschen zu trocken. Ich wusste schon, dass ich immer irgendwas mit Kommunikation, mit Marketing, mit Menschen machen wollte. Und ja, ich war immer ein Kind des Fernsehens, mein Bruder und ich waren die größten Freaks. Wir haben früher ProSieben, TV Total mit Stefan Raab solche Dinge inhaliert und irgendwie kam es dann dazu, dass ich mich halt beworben habe bei Medienunternehmen, bei Radios, beim Fernsehen, damals auch tatsächlich beim ORF, aber eben auch bei damals noch 7-1 Media. Und ja, 7-1 Media hat zurückgeschrieben, ich war einen Tag später dort und 2 Tage später habe ich dort begonnen, so ungefähr. Das war damals schon bei Markus Breitnecker, unserem CEO, und seitdem ich diesen Job habe, kann ich mir eigentlich keinen anderen vorstellen. Das war lieber auf den ersten Blick, berufliche Liebe auf den ersten Blick. Ich habe lang Marketing bei uns gemacht. Ich habe dann Starwatch gegründet, wir unterstützen Kunst und Kultur und und österreichische Musikerinnen in ihrem Tun, indem sie bei uns werbliche Zeiten kriegen und redaktionelle Präsenzen dafür, dass wir auch bei ihnen Anteile bekommen. Das habe ich hier für Österreich aufgebaut, während ich dann auf meine alten Tage ein Kind gekriegt habe, weil ich meinen Mann mit 42 endlich kennengelernt habe. Und da habe ich beruflich ein bisschen zurückgeschraubt, habe das Marketing abgegeben und habe eben diese One-Woman-Show innerhalb der Company gegründet. Und aus dem heraus dann, als ich meinen kleinen Felix mit 3 Wochen auf dem Schoß liegen hatte, die Festival-Idee geboren. Und die wächst seit 8 Jahren stetig. Und ja, so bin ich halt immer noch hier nach fast 22 Jahren und fühle mich wohl. Und so hat es mich daher verschlagen.
Bevor ich jetzt noch ein bisschen näher auf das For Game Changers Festival eingehen möchte, eine Frage: Was liebst du daran im Fernsehen oder am Fernsehen oder hinter den Kulissen oder wie auch immer? Was liebst du daran, da zu arbeiten?
Also ich bin grundsätzlich, ich mag es gern, wenn Menschen lachen. Ich habe immer gesagt, ich würde so gern mit etwas Geld verdienen, wofür andere Menschen in ihrer Freizeit Geld ausgeben. Weil das ist doch irgendwie was Schönes, wenn man was mitgestalten kann und formiert, wo Menschen, wenn sie mal freie Zeit haben, sagen, ich entscheide mich genau für das Produkt. Und das habe ich immer irgendwie faszinierend gefunden. Und dieser ganze Entertainment-Aspekt, den fand ich früher immer besonders spannend, die ganzen coolen Shows. Ich habe schon gesagt, TV Total, das war eine Riesenshow damals, die ich geliebt habe. Aber Germany's Next Topmodel, Austria's Next Topmodel, unsere jetzt aktuell die ATV-Shows, ich finde sie ganz großartig, Faust aus Rampensau zum Beispiel, Voice of Germany, Voice Kids, das sind alles irgendwie Formate, die mir extrem gefallen. Und die bei sowas mitzuwirken, und wenn es auch nur, ich war ja eher immer Marketing oder Management dahinter, aber mitzugestalten, diese Programme publik zu machen und das ist irgendwie cool, das ist was, wo andere in der Freizeit drüber reden. Mit steigendem Alter ist dann natürlich dieser Public Value Aspekt dazu gekommen, also die andere Seite von dem, was wir machen, nämlich Hard News und Soft News und wir über Weltgeschehen, über Menschenrechte, über die 17 Nachhaltigkeitsziele, sich Gedanken zu machen und zu sehen, wie das Tag ein, Tag aus unsere Kolleginnen in den Newsredaktionen auf die Bildschirme bringen, um Menschen diese Themen näher zu bringen und zu sagen, wie wichtig es ist, diese 17 Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, das ist die zweite Komponente. Die ist aber tatsächlich erst mit steigendem Alter dazugekommen. Früher war es eher dieser Coolness-Aspekt, wow, ich kenne wen, der da im Fernsehen ist. Die Moderatorinnen waren halt irgendwie so Heroes für uns in der Schulzeit und plötzlich sind das meine Kolleginnen. Ich habe das immer extrem spannend gefunden. Sind natürlich auch nur Menschen und Kolleginnen wie du und ich, aber irgendwie, das fand ich immer cool an dem Job.
Was für eine Persönlichkeit hast du durch den Job getroffen, wo du heute noch denkst, boah, coole Begegnung?
Ja, letztes Jahr beim Game Changers Festival Amal Clooney. Mega, also das ist ein Gesamtpaket von Power Lady, muss man sagen, so smart und so unfassbar vereinnehmend mit ihrem Blick allein schon. Und wenn sie dann redet und die Cases, an denen sie dran ist und ja, von der Optik muss ich gar nicht sprechen. Das ist einfach eine elegante Gazelle, die aber im Umgang sowas von bodenständig und entzückend ist und auf Augenhöhe und einem sowas von offen und freundlich begegnet. Also das war schon eine der einprägsamsten Erinnerungen. Ihr Mann ist auch cool. George war ja das Jahr vorher da. Der ist total entzückend und einfach ein mega Charmeur. Aber sie ist mit ihrem Intellekt und ihren wachen Augen war das nochmal eine Stufe drüber, würde ich sagen.
Und jetzt kommen wir schon zu dem, was du jetzt schon ein paar Mal angeteasert hast und wo ich einfach auch total neugierig bin. Du hast mitgewirkt und eine Idee, wie du gesagt hast, eben auch gehabt mit For Game Changers. Erzähl uns ein bisschen drüber, was ist es? Und es wächst ja von Jahr zu Jahr, also ich bekomme das ein bisschen mit. Wo soll es noch hingehen damit?
Oh, so viele Fragen in einem. Ich hoffe, ich gebe nicht. Ich rede eh schon so viel und dann auch noch so anspruchsvolle Fragen. Also was ist es? Die Idee war, ich habe als Marketingleiterin hier immer Programmpräsentationen gemacht. Einmal im Jahr haben wir unsere 1500, 2000 wichtigsten Kunden, also die, die bei uns Werbung buchen, eingeladen zu einem Abend, wo wir unsere neuen Programme von allen Sendern präsentiert haben. Und dieser Abend war immer launig, war immer ein cooles Event, hat immer Spaß gemacht zu organisieren, aber wir wollten eigentlich, also irgendwann habe ich mir gedacht, die Welt ist so viel breiter noch als nur unsere Medienbranche und wir müssen irgendwie beginnen, über den Tellerrand zu schauen. Wir müssen neue Stakeholder für uns begeistern. Unser Unternehmen wird sich auch transformieren im Zuge dieser schnelllebigen digitalen Transformation. Es werden die Menschen nicht mehr um 20.15 Uhr Samstagabend aufs Knöpfchen der Fernbedienung drücken, sondern der Medienkonsum verändert sich. Alles wird mobil, alles geht Richtung Streaming, alles verändert sich. Das hat sich ja damals alles schon rauskristallisiert. Woraufhin ich dann mit meinem Chef natürlich, mein Co-Founder, beschlossen habe, wir müssen auch dieses Event öffnen. Wir müssen neue Menschen einladen, neue Stakeholder. Wir müssen versuchen, generationenübergreifend zu denken. Wir müssen Startups inkludieren. Das war damals ein Riesenhype, so die jungen Founder und die Wilden mit den Ideen und die gründen Unternehmen. Und wir waren auch die Ersten im Übrigen, die mit 2 Minuten 2 Millionen eine Startup-Show hatten, noch vor der Höhle der Löwen in Deutschland. Also in Amerika gab es es schon, aber in Mitteleuropa waren wir die Ersten. Und für diese Stakeholder wollten wir ein Eventformat, um die zusätzlich zu integrieren. Und dann hat irgendwie eins das andere ergeben. Dann haben wir gesagt, im Grunde waren die 17 Nachhaltigkeitsziele dann da und die wollten wir irgendwie diskutieren in die verschiedensten Richtungen. Wir wollten coole Panel-Diskussionen, coole Keynote-Speeches, aber wir wollten nicht so eine fade B2B-Fachkonferenz, wo es schon X gibt, sondern wir wollten diesen generationenübergreifenden Dialog. Wir wollten die Next Gen integrieren. Wir wollen wirklich vom 12-jährigen Schüler, Schülerin bis 85-jährigen Investor, Investorin ist bei uns alles dabei. Und wir setzen sie auch zusammen auf ein Panel. Wurscht, ob das Augenhöhe ist, ob des beruflichen Erfolgslevels oder nicht. Es geht um die Meinungen, um die Haltungen, um die Denkweisen und wir wollen das bewusst eben anders machen als andere. Und dazu kam dann eben auch meine Affektion zu dieser Musikbranche und zu den Künstlerinnen. Das ist dann damit, hat sich schön zusammengefügt und wir haben jeden Tag 2 Live-Acts, wir haben am Abend riesen Party-Live-Act und ja, das ist dann gewachsen über die Jahre. Wir haben Messe und also ein Innovation und Entertainment Court nennen wir es. Zu Neudeutsch ist es eine Messe. Es sind Messestände unterschiedlicher Größen, wo Startups und Kooperationspartner und Sponsoren dort so die digitale Zukunft zum Anfassen präsentieren und Lounges machen und versuchen, die Gäste dort zu begeistern. Wir haben auf 2 Bühnen ganz viel abwechslungsreiches Programm. Wir haben viele coole Preisverleihungen im Rahmen des Festivals. Es gibt Corporates und Partner, die machen kleine Events innerhalb von unserem Event. Wir haben an 3 Tagen 450 Speaker circa auf den beiden Bühnen und circa 20 Live-Acts und DJs. Wir haben ja eine coole Speaker-Area, wo dann die VIPs auch ein- und ausgehen und eben auch eine Amal Clooney zum Beispiel. Heuer dann Charlize Theron, auf die bin ich schon sehr gespannt. Die kommt natürlich, weil sie Oscar-Preisträgerin ist und weil sie eine erfolgreiche Schauspielerin ist, aber in erster Linie kommt sie, weil sie so tolle karitative Projekte macht und so viel Gutes tut auf diesem Erdball. Und dazu werden wir sie interviewen. Und ja, das ist das Festival. Es wird immer größer. Ja, es steht kurz bevor und wir ja wollen natürlich immer noch weiter wachsen. Das heißt nicht unbedingt mehr Tage, das heißt auch nicht unbedingt eine größere Fläche, aber das heißt vielleicht öfter im Jahr oder auch nicht nur in Österreich. So viel darf ich vielleicht mal verraten.
Spannend. Lass uns jetzt nur mal ganz kurz eintauchen. Du sitzt mir gegenüber, du hast eine sehr starke Ausstrahlung, sehr, sehr starke Präsenz. Wenn jetzt jemand von außen kommt und sich so ansieht, würde man sagen, unglaublich taffe Frau, die hat es ja leicht. Die, wenn du auch sagst vom Background, also ich kann mir auch vorstellen, dass da ganz oft so Vorurteile kommen mit, du hast es ja leicht. Wie gehst du mit herausfordernden Zeiten um?
Also ich hatte es nicht nur leicht. Klar, ich hatte tolle Grundvoraussetzungen. Auf jeden Fall sind es bessere Voraussetzungen. Du hast Eltern, die sich nicht zum Monatsmitte überlegen müssen, wie sie die Kinder ernähren. Ich hatte ein sicheres Dach über dem Kopf. Mir ging es materiell gut, aber ich war lang jetzt nicht irgendwie das verwöhnte Luxusmädchen. Meine Eltern haben immer gesagt, die Leistung muss stimmen. Wenn die nicht stimmt, dann ziehen wir andere Seiten auf. Und andere Seiten haben geheißen, ich durfte nicht fortgehen und ich durfte nicht, ich mag ein paar Turnschuhe oder dies oder jenes. Das gab's dann automatisch nicht. Also ich musste schon auch leisten und in dem Sinne auch als Kind jetzt nicht unbedingt, aber ab jugendlich musste ich jeden Sommer einen Sommerferialjob machen und. Das war schon Voraussetzung. Also harte Arbeit war bei uns schon an der Tagesordnung. Und wer hart arbeitet, hat's nicht immer leicht. Auch meine Sommerjobs und auch meine ersten beruflichen Erfahrungen damals bei dieser Agentur, das waren schon taffe Zeiten. Da war ich angestellt für 20 Stunden die Woche für damals, ich glaube, 12.000 Schilling brutto. Da lacht man ja heute drüber, da wird man nicht mal aufstehen, die Kids von heute. Gut, damals war auch die Welt billiger und so weiter, aber trotzdem, es war wenig Geld und ich war aber nicht 20 Stunden dort, sondern eigentlich 50 bis 60, wenn ich nicht gerade eine Diplomprüfung auf der Uni hatte, wo ich mir dankenswerterweise ein paar Tage frei nehmen durfte, habe ich gearbeitet dort und habe das als Chance gesehen, mich da zu profilieren, zu zeigen, was ich kann und bin oft die Erste gewesen, die gekommen ist und auch die letzte nachts, die gegangen ist für irgendwelche Wettbewerbspräsentationen, für irgendwelche Kunden. Also da habe ich nie auf die Uhr geschaut und da war klar, du musst dich zeigen, du musst visible sein um weiterzukommen. Und das wurde auch belohnt, das war gut. Also die Arbeit wurde gesehen und das wurde belohnt und ich bin da sukzessive von der Praktikantin aufgestiegen zur Key-Accounterin und nachher wäre ich sogar Geschäftsführerin geworden. Davor habe ich dann allerdings den Step in die Medienbranche gemacht. Aber auch hier muss ich sagen, alles andere als leicht. Das sieht von außen immer easygoing aus, aber aktuell stecke ich mitten in Vorbereitungen fürs For Game Changers Festival. Ich habe 3 Kündigungen hinnehmen müssen von ganz entzückenden Kolleginnen, die ich gerne weiterbehalten hätte, aber die einfach diesem Druck nicht mehr standgehalten haben und die das nicht mehr wollten, diese Intensität der Arbeit. Das dann nachzubesetzen, um zu strukturieren, das Team wieder bei der Stange zu halten, trotzdem parallel das ganze Festival vorzubereiten, das Qualitätslevel zu halten, der Druck, den man hat in der Refinanzierung, in der Programmgestaltung, wir hatten letztes Jahr Amal Clooney, das muss man auch mal toppen. Toppen werden wir es wahrscheinlich gar nicht, weil die ist, habe ich ja vorher schon gesagt, eigentlich nicht wirklich toppbar, aber ich denke, Charlize ist ein ähnliches Kaliber. Insofern bin ich sehr dankbar, dass man die für uns begeistern konnten, aber das ist alles andere als leicht. Also ich habe ganz, ganz, ganz harte Zeiten. Abgesehen davon, dass ich privat wirklich meine Mami verloren habe letztes Jahr, was der Lauf der Dinge ist und was einfach so ist. So ist Schicksal, Krebs und sie war beim 82. Lebensjahr, also und sie war ein dankbarer Mensch und für sie war das alles gut. Für mich war das eine harte Zeit und ich habe ganz viel gelernt. Ich war in der Lage, sie pflegen zu dürfen, mit Homeoffice dann neben dem Krankenbett. War auch eine Challenge, war auch alles andere als leicht. Aber eine Erfahrung, die ich nie missen möchte. Ich muss mir nie vorwerfen, ich habe nicht mein Letztes gegeben bis zum letzten Atemzug. Und solche Dinge geben dir auch zu denken und bewegen dich und beschäftigen dich. Und ja, sich leicht, ich hab's, nein, leicht habe ich's nicht. Ich versuch's alles mit Humor zu nehmen. Ich versuch jeden Tag neu anzugehen, mir neu durchzuüberlegen. Und gestern zum Beispiel hatte ich gar keinen guten Tag. Ich war echt gefrustet am Abend. Es waren viele Meetings frustrierend, viele Sachen nicht so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe. Und bin wirklich auf der Terrasse gesessen, um durchzuatmen und mir war zum Heulen. Ich sag's, wie es ist. Und heute Morgen bin ich aufgestanden und habe gesagt, Ausschluss, ich muss das abstreifen, neuer Tag, neues Glück. Heute wird's vielleicht besser, schauen wir mal. Oder wird's hoffentlich besser. Ich versuche mich da dann positiv durchzumotivieren, aber leicht ist nichts. Also erfolgreich wird man nur, wenn man bereit ist, die Extrameile zu gehen.
Ist das, was du deinem Sohn auch mitgibst? Oder siehst du es als Druck? Weil ich kenne schon die Stimmen, die sagen, diese Leistungsgesellschaft und wir bekommen ja von unserem Elternhaus viel mit und ich habe auch immer wieder Gespräche, wo es dann heißt, genau dieser Druck, du bist ja, kommt dann in dieses Negative, du bist ohne Leistung nichts wert, du musst leisten, um was wert zu sein. Wie siehst du das?
Nein, das würde ich nicht sagen. Man muss leisten, um was wert zu sein. Wie ich schon eingangs gesagt habe, ich finde, jeder Mensch ist wertvoll und jeder Mensch gehört mit derselben Würde behandelt. Also per se sind wir mal wertvoll, finde ich, für das, wie wir sind und was wir sind. Natürlich das Gute in uns. Also es gibt natürlich Menschen, wo das Böse irgendwie innen drin überwiegt, da fehlt es mir dann an Respekt, muss ich sagen. Aber bei meinem Sohn hoffe ich doch, da habe ich das Gefühl, der ist ein Kerlchen mit dem Herz am rechten Fleck, und da funktionieren irgendwie auch unsere Erziehungsmethoden von meinem Mann und mir, und natürlich gehört Leistung da auch dazu. Der muss in die Schule gehen, wir haben Schulpflicht, das ist klar, und das freut ihn mal mehr, mal weniger. Der muss sich an gewissen sozialen Aktivitäten beteiligen, oder das heißt muss, will auch, aber wir motivieren ihn auch dazu, müssen tut er natürlich per se mal gar nichts. Aber wir motivieren ihn dazu, weil so halt unsere Gesellschaft ist. Und in unserer Gesellschaft, ich muss halt schauen, dass ich was zu essen kriege am Ende des Tages und irgendwie mir Wohnraum leisten kann und mir zumindest die Basics für ein angenehmes Leben erlauben kann. Und dafür muss ich halt Geld verdienen. So funktioniert das. Und um das Geld zu verdienen, muss ich halt irgendwie was lernen oder was gemacht haben, was mir, ja, wofür mir wer anders Geld zahlt. Oder ich gründe selber und verdiene halt so mein Geld. Aber insoweit, ja, sicher, man irgendwie, es gehört dazu. Es ist so dieses Rad des Lebens, wo man halt eine Hand wäscht die andere, und für einige Handwäschereien kriegt man halt ein Salär oder ein Einkommen. Und andere macht man gratis, wie zum Beispiel die ganzen familiären und sozialen und Pflege und da könnten wir jetzt noch eine halbe Stunde drüber diskutieren, ob man die auch finanziell bewerten müsste und entgeltlich gestalten könnte für die Zukunft, um das irgendwie fairer aufzuteilen.
Herzlichen Dank. Liebe Nina, wir sind tatsächlich schon am Ende unserer Folge angelangt, und am Schluss habe ich immer so ganz kurze Fragen, die, wenn das für dich passt, die du mir beantwortest. Welche drei Dinge kannst du Frauen mitgeben, um sich zu motivieren?
Du stellst wirklich schwere Fragen, und das sind echt schon fast philosophische Fragen, weil ich stelle mir die mitunter jeden Tag, wenn ich da sitze und selber eben ein bisschen demotiviert bin, wie zum Beispiel von gestern Abend auf heute. Wie kann man sich motivieren? Also ich mache Sport ganz in der Früh. Das gibt mir einen riesen Push und Kick. Da habe ich irgendwie mehr Sauerstoff in meinem Körper und habe das Gefühl, ich habe schon was getan für mich persönlich und für meinen Körper, und das ist ein guter Motivationskick. Ich motiviere mich eben genau für die Dinge, die mich am Ende des Tages zufriedenstellen. Also ich möchte eine intakte Familie, mit der ich glücklich bin und wo mein Mann glücklich ist, mein Sohn glücklich ist und meine erweiterte Großfamilie glücklich ist. Und nur dann bin ich da drin glücklich. Und damit da alles passt, dazu muss ich mich motivieren. Wurscht, ob das die Organisation der Kindergeburtstagsfeier ist oder das Begräbnis meiner Mutter. Das sind Sachen, auf die sind mir wichtig. Und beruflich motiviere ich mich mit genau diesen Dingen. Ich möchte ein erfolgreiches Fog Game Changers Festival. Ich möchte, dass die Menschen, die sich dort kennenlernen, mehr draus machen und dass da mehr entsteht. Und da haben wir tolle Success Cases. Insofern, man muss sich jeden Tag wieder sagen oder vor Augen führen, wozu ist es eigentlich gut, was ich mache. Und am unterm Strich ist es, glaube ich, wirklich dieses glücklich und zufrieden mit sich und seinem Leben zu sein und mit seiner Zeit. Habe ich meine Zeit sinnvoll eingesetzt und wie happy bin ich damit? Und klar, da kann ich schon sagen, gehe ich zu 90% der Zeit, gehe ich zufrieden zumindest, glücklich und zufrieden ins Bett und denke mir, rennt. Gott sei Dank.
Dein Team, was wird das zu mir sagen, wenn ich sage, was sind die drei größten Stärken von der Nina?
Boah, das müsstest eigentlich wirklich mein Team sagen. Ich glaube tatsächlich, harte Arbeit vorzuleben. Ich bin ein Chef, die ganz tief oft operativ mitarbeitet und echt hart arbeitet. Das glaube ich, würden sie sagen. Also dieses Durchhaltevermögen, Disziplin, das wär's. Dann glaube ich auch, dass sie sagen würden, dass ich crazy bin und mitunter auch dann sage, was interessiert mich mein dummes Geschwätz von gestern, und dass ich vielleicht nicht immer ganz planbare Entscheidungen treffe, weil ich dann mir denke, fürs Endziel ist es besser, wenn ich jetzt nochmal umentscheide. Das macht sie manchmal narrisch, verstehe ich auch. Aber ich glaube, es hat viel Gutes, weil es bringt sehr viel Schwung in die ganze Sache. Und das Dritte, was Sie sagen würden, ist, glaube ich, dass ich eine wirklich empathische Chefin bin und eine sehr verständnisvolle Vorgesetzte. Bei mir geht im Job Family immer vor. Und wenn irgendwer irgendwas hat, was mit der Familie ist, kann der sofort den Stift fallen lassen und sagen, ich werde gebraucht woanders. Und das ist für mich, steht völlig außer Frage, dass jeder sofort frei zu spielen ist für persönliche Dinge. Ob das Krankheit ist, ob das familiäre Umstände sind, wurscht was, da darf jeder sofort aufhören. Und ich glaube, das wissen Sie sehr zu schätzen.
Und die Abschlussfrage, die ich noch habe an dich ist, oder ein Statement vielmehr, darum wird die Zukunft wunderbar.
Darum, weil ich die Hoffnung stirbt zuletzt. Und ich glaube irgendwie, und mein Mann wirft mir da immer so ein bisschen Naivität vor, wenn wir die großen Weltprobleme diskutieren, und wir haben einfach so viele Krisen vor der Tür. Ukraine, Gazastreifen, Israel, ganz furchtbare Kriege und furchtbare, ja, menschliche Schicksale. Aber ich glaube am Ende trotzdem irgendwie ans Gute. Ich glaube dran, dass wenn wir es irgendwie schaffen, für mehr Gleichberechtigung zu sorgen, arme Kinder und sozial benachteiligte Kinder früher mit auf die Reise zu nehmen, dass sie eben was lernen können, dass sie lernen wollen, dass sie beitragen wollen zu einer eben leistungsorientierten Gesellschaft. Da irgendwie glaube ich, wenn wir das alles gemeinsam schaffen, dann wird's irgendwann, wird alles gut. Aber natürlich sind da so viele egozentrische Menschen, so viele Einzelinteressen, so viele, die ich zuerst und die Gemeinschaft ist wurscht denken, dass ich ja auch oft die Hoffnung aufgebe. Aber irgendwie will ich das nicht, irgendwie will ich dran glauben, dass alles irgendwann gut wird. Und ich, was ich in meinen bescheidenen kleinen Möglichkeiten tun kann, das will ich dazu beisteuern. Und ich weiß, dass das ganz viele andere Menschen auch tun. Und deswegen hoffe ich, dass die Summe all dieser Kräfte, dass die es schaffen, irgendwann das Böse zu verdrängen.
Dankeschön, liebe Nina. Danke für die spannenden Einblicke. Ich hätte nur, glaube ich, gefühlt 1000 Fragen. Und dennoch sind wir jetzt am Ende. Danke, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, dass ihr bis zum Schluss mit dabei wart. Und die letzten Worte dieser Folge gehören dir.
Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für die Fragen. Das ist wirklich ein spannendes Herausreißen aus meinem Alltag mit sehr inhaltsschwangeren Fragen, über die auch noch lange jetzt in meinem Kopf, glaube ich, nachwirken teilweise, weil das sind Fragen, die sich jeder stellen soll. Und unter Umständen, wenn wir das Interview vor einem Jahr geführt hätten, hätte ich anders geantwortet und wahrscheinlich nächstes Jahr auch wieder anders. Aber aktuell ist das mein Status quo und ich finde es spannend, in welche Welt du mich entführt hast durch diese Fragen. Und ich hoffe, ich konnte mit dem ein oder anderen Tipp auch hilfreich sein für alle Zuhörerinnen.
Danke, dass du bis zum Schluss mit dabei warst. Falls dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn du sie weiterempfiehlst, wenn du sie teilst, wenn du sie bewertest. Und am meisten freue ich mich darauf, dich als Zuhörerin beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen.